Christian Mehr. Von Alkohol bis Zucker. 12 Substanzen, die die Welt veränderten. Sonntagmorgen. Das war vielleicht doch etwas zu viel Alkohol gestern. Also muss schnell eine schöne Tasse Kaffee mit Zucker her. Du setzt deine Brille auf und fragst dich, was da so komisch riecht. Oh Mist. Der Gummideckel der Kaffeedose liegt auf dem heißen Herd und fängt gerade an zu schmoren. Vielleicht würdest du jetzt gerne erfahren, was gestern Abend passiert ist. Aber in diesen Blinks haben wir eine viel spannendere Geschichte für dich. Alkohol, Kaffee, Zucker, Glas und Gummi sind nämlich nur einige der Substanzen, die die Weltgeschichte entscheidend beeinflusst haben. Jeden Tag kommst du mit chemischen Stoffen in Berührung, die wir heutzutage ganz selbstverständlich benutzen, die zu ihrer Zeit jedoch völlig revolutionär waren. Vorhang auf für 12 Substanzen, die unsere Welt veränderten. Blink Nummer 1. Der Genuss von Alkohol ist tief in der europäischen Kultur verwurzelt. Alkohol ist eine Substanz, die ziemlich einfach herzustellen ist und auch öfter in der Natur von selbst entsteht, wenn zum Beispiel Fallobst eine Weile vor sich hingärt. Kein Wunder also, dass bereits unsere frühesten Vorfahren die berauschende Wirkung des Alkohols zu schätzen lernten. Alkohol entsteht, wenn Zucker oder Stärke gären. Normalerweise werden die Nährstoffe im Getränk zu Wasser und Kohlenstoffdioxid abgebaut, doch sobald Hefe ins Spiel kommt, beginnt die Gärung und Alkohol entsteht. Das Prinzip ist so einfach, dass das erste Bier vermutlich schon vor 10.000 Jahren getrunken wurde. Hochprozentiges wird allerdings nicht nur durch Gärung gewonnen, sondern auch durch Destillation, bei der der Alkohol immer weiter konzentriert wird. Das Verfahren dazu wurde im 9. Jahrhundert von dem arabischen Alchemisten Abu Musa Jarbir ibn Hayyan erfunden. Der so gewonnene hochprozentige Alkohol wurde allerdings lange Zeit nur als Medizin verwendet. In Europa breitete sich der Branntwein erst im 15. Jahrhundert aus. Bier und Wein hingegen waren bereits seit langer Zeit weit verbreitet und wurden in vielen Kulturen in viel größeren Mengen konsumiert, als es heute üblich ist. Das lag auch daran, dass einem Großteil der europäischen Bevölkerung früher kein sauberes Trinkwasser zur Verfügung stand und das Trinken von Bier oder Wein einfach sicherer und unbedenklicher war als die Zusichtnahme von Wasser. Bei den Germanen wurde zum Beispiel Met oder Leichtbier getrunken, das in einem besonderen Gefäß serviert wurde. Ein Zutrinkglas war unten so abgerundet, dass es nicht stehen blieb. Wer es also loswerden wollte, musste es austrinken. Hier liegt auch der Ursprung des heute noch verbreiteten Ausdrucks, sein Glas extrinken. Bei unseren Vorfahren gab es Bier zum Frühstück, ihre Kinder tranken Alkohol und auch während der Arbeit wurde jahrhundertelang gern und ausgiebig gebechert. Im historischen Vergleich schneiden wir heute also ziemlich nüchtern ab. Dafür haben wir seit einiger Zeit ein anderes Getränk, das viele von uns täglich konsumieren. Blink Nummer 2. Kaffee wird zu Unrecht verteufelt, denn eigentlich ist er ziemlich gesund. Hast du heute schon deinen Kaffee getrunken? Oder vielleicht sogar zwei? Du musst kein schlechtes Gewissen haben. Das Getränk ist überhaupt nicht so ungesund, wie ständig behauptet wird. Kaffee ist das Getränk der Aufklärung. Nach Jahrhunderten der Bierseligkeit wurden die Europäer dank ihm ab dem 17. Jahrhundert endlich einmal richtig nüchtern. Die aromatischen Bohnen stammten ursprünglich aus Äthiopien und wurden wohl von Sklavenhändlern in den arabischen Raum gebracht. Bereits im 16. Jahrhundert wurde zum Beispiel in Mekka und Kairo Kaffee getrunken. 1685 eröffnete das erste Kaffeehaus in Wien und von da an war der Siegeszug des Kaffees in Europa nicht mehr aufzuhalten. Mit 400 Millionen Tassen jährlich ist Kaffee heute das Getränk, das wir nach Wasser weltweit am häufigsten konsumieren. Mit der Kaffee- und auch der Teekultur, die sich etwa gleichzeitig entwickelte, kam es zu einer gesellschaftlichen Umwälzung. Anstatt sich mit Bier, Wein oder Schnaps abzustumpfen und zu betäuben, begannen die Europäer die anregende und konzentrationsfördernde Wirkung des Kaffees zu schätzen. Das Kaffeehaus wurde in diesem Rahmen zu einem wichtigen Ort der bürgerlichen Öffentlichkeit und Emanzipation. Seinen schlechten Ruf hat der Kaffee dabei zu Unrecht. Es wird immer wieder behauptet, dass er ungesund sei und sogar süchtig mache. Im Prinzip ist beides richtig, aber mit enormen Einschränkungen. Wer sich zum Beispiel eine Koffeinvergiftung zuziehen möchte, müsste dazu 100 Tassen trinken. Auch die Sucht ist mit ein paar Stunden Kopfschmerzen bereits überwunden. Die positiven Effekte des Kaffees hingegen sind beeindruckend. So schützen die Inhaltsstoffe Caveol und Kaffeestol vor Dickdarmkrebs und erhöhen die Widerstandsfähigkeit gegen Gifte, indem sie die Leber stimulieren. Kaffee senkt außerdem das Diabetesrisiko um 35% und das von Herzleiden um 25%. Gleichzeitig besitzt Koffein eine schützende Wirkung vor einer Morbus-Parkinson-Erkrankung und hilft als mildes Antidepressivum, da es den Serotoninspiegel im Blut erhöht. Das Wort clever sollte zu Ehren des Kaffees mit K geschrieben werden, denn er hat die Oberstübchen einer ganzen Epoche erleuchtet, ist ein sanftes Allround-Medikament und seine Wirkungsweise ist so einfach wie genial. Link Nummer 3. Das Insektengift DDT wurde zu Recht verboten, könnte aber heute Menschenleben retten. Bei der Abkürzung DDT stellen sich vor allem bei älteren Menschen noch heute die Haare auf, doch die Jüngeren unter uns können mit dem Begriff meistens weniger anfangen. Das liegt daran, dass das Gift in den 1970er Jahren verboten wurde. DDT, eine Abkürzung für Dichlordiphenyltrichloethan, kam 1939 als Insektenschutzmittel auf den Markt. Es galt in der Landwirtschaft als Wundermittel und die Bauern in ganz Europa und den USA setzten es mit Begeisterung ein. Das ökologische Bewusstsein war zu dieser Zeit noch wenig ausgeprägt und so dauerte es eine ganze Weile, bis die verheerende Wirkung von DDT erkannt wurde. Deutlich wurde dies erst während einer Versuchsreihe in den USA, bei der der Effekt von DDT auf Feuerameisen untersucht wurde. Das Ergebnis? Nach einiger Zeit gab es mehr Feuerameisen als vorher, dafür waren ihre natürlichen Feinde so gut wie ausgerottet und das ökologische Gleichgewicht empfindlich gestört. DDT reichert sich außerdem in der Nahrungskette an und gelangt so schließlich auch in den menschlichen Körper, wo es Jahre dauert, bis das Gift wieder abgebaut ist. Fische konzentrieren DDT zum Beispiel bis zu 100.000-fach in ihrem Gewebe. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde der DDT-Einsatz in den 70er Jahren gänzlich verboten. Dabei könnte das Gift auch heute noch nützlich sein, und zwar im Kampf gegen Malaria. Geringe Mengen, ca. 1 Kilogramm pro Jahr und Wohnung, reichen nämlich aus, um die gefährlichen Überträger von Menschen fernzuhalten. Das ist kein Vergleich zu den Massen, die in der Landwirtschaft eingesetzt wurden. Auf einem 1 Quadratkilometer großen Baumwollfeld versprühte man in 10 Wochen über 1000 Kilogramm DDT. Allerdings weigern sich alle Industrienationen bis heute, entsprechende Programme zu fördern. Dabei konnte Südafrika, das nicht auf Spenden angewiesen war, die Zahl der Malaria-Infektionen mit Hilfe von DDT in einigen Provinzen um über 90% reduzieren. Neue chemische Stoffe sind in vielen Fällen gefährlich und sollten mit äußerster Vorsicht eingesetzt werden. Aber sie undifferenziert insgesamt zu verteufeln, lässt große Chancen ungenutzt. Blink Nummer 4. Anilin brachte Farbe in unsere Welt. Eine weniger bekannte Substanz, die unsere Welt jedoch vor allem optisch entscheidend veränderte, ist das Anilin. Dabei handelt es sich um eine ölige und stinkende Flüssigkeit, die giftig ist und Blasenkrebs verursacht. Doch Anilin bringt Farbe in die Welt. Im 19. Jahrhundert waren europäische Chemiker auf der dringenden Suche nach neuen Farbstoffen. Denn im Zuge der Industrialisierung wurden immer mehr Textilien produziert, sodass die natürlichen Farbmittel wie Indigo den gestiegenen Bedarf nicht mehr decken konnten. Einige künstliche Farbstoffe waren zwar schon gefunden, allerdings konnten sie nur in begrenztem Maße hergestellt werden. 1856 führte der damals erst 18 Jahre alte Chemiestudent William Perkins in London einige Versuche mit Anilin durch, bei denen es eigentlich um etwas ganz anderes ging. Dabei hatte er plötzlich ein atemberaubend schönes Lila im Reagenzglas schwimmen. Perkins ergriff seine Chance. Er gründete eine Firma und wurde mit dem Mauveton, der innerhalb kürzester Zeit zum letzten Schrei wurde, unfassbar reich. Ab da konzentrierte sich die Forschung zu synthetischen Farbstoffen auf Anilin und schon bald entdeckte der deutsche Chemiker Peter Gries, dass die Substanz mit vielen anderen Stoffen zu Azofarbstoffen zusammengesetzt werden konnte. In Windeseile verbreiteten sich synthetische Farben in ganz Europa und zum Ende des 19. Jahrhunderts leuchteten Kleidung, Textilien, Lacke und Papier bereits in 19.000 verschiedenen synthetischen Farben. Es war zwar einfach, diese Farbstoffe herzustellen, allerdings waren dafür auch große Mengen Anilin nötig. Das wurde zunächst aus Kohle gewonnen bzw. aus Steinkohlenteer, einem Nebenprodukt der Herstellung von Koks. Kohle wurde in Deutschland in großem Maße gefördert, da es dort viele Vorkommen gab. So konnte Deutschland dank der Kohle erfolgreich im europäischen Textil- und Farbenhandel mitmischen, obwohl es im Vergleich zu seinen Nachbarn nur wenige Kolonien besaß. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Kohle allerdings nach und nach von Erdöl abgelöst. Auch Anilin wurde nun aus Benzol, das aus Erdöl gewonnen wird, hergestellt. Blink Nummer 5. Soda wurde im Laufe der Geschichte für alle möglichen Zwecke verwendet. Vielleicht kennst du es unter dem Begriff Waschsoda und verwendest es, um eingetrocknete Backbleche wieder sauber zu kriegen. Aber hast du gewusst, dass das Soda eine ziemlich lange und abwechslungsreiche Geschichte hat? Die alten Ägypter verwendeten es zum Beispiel, um ihre Pharaonen damit zu mumifizieren. Später wurde Soda zu einer Grundlage bei der Produktion von Schießpulver, und zwar aus einer politischen Notwendigkeit heraus. Um Schießpulver zu produzieren, wurde Kalisalpeter benötigt. Dieser Stoff wurde aus Kaliumcarbonat gewonnen, wofür man wiederum Eichenholz brauchte, und zwar ziemlich viel Eichenholz. Für 1 Kilogramm Kaliumcarbonat mussten 300 Kilogramm Holz verbrannt werden. Kein Wunder, dass die Europäer dafür lieber die scheinbar unendlichen Wälder Nordamerikas abholzten, als die eigenen deutschen Eichen zu opfern. Als die amerikanischen Kolonien jedoch ihre Unabhängigkeit erklärten, setzten sie der Abholzung ein Ende. Und eine Alternative für die Herstellung des Schießpulvers musste gefunden werden. Hier kam das Soda ins Spiel. Es war bereits bekannt, dass sich auch aus Soda Salpeter herstellen lässt, allerdings waren die natürlichen Sodavorkommen viel zu klein für den riesigen Bedarf. Daher schrieb die Französische Akademie der Wissenschaften 1775 einen Preis für eine Methode der künstlichen Sodaherstellung aus. Der Chemiker und Arzt Nicolas Leblanc fand tatsächlich eine Methode, mit der Soda relativ einfach und günstig hergestellt werden konnte. Zu seinem Pech war jedoch die politische Lage damals so instabil, dass der Preis nie ausbezahlt, ihm das Patent entzogen und das Leblanc-Verfahren als nationales Allgemeingut öffentlich gemacht wurde. Heute wird Soda für friedlichere Zwecke verwendet. Es dient als Reinigungsmittel, zum Gerben oder als Bleichmittel. Hauptabnehmer von Soda ist jedoch die Glasindustrie, denn neben Quarzsand und Kalk ist Soda einer der Grundbestandteile von Glas. Die drei Stoffe werden eingeschmolzen und schließlich in der richtigen Form wieder abgekühlt. Ohne Soda würden sich beim Abkühlen Quarzkristalle bilden und Glas wäre nicht durchsichtig. Übrigens, das Sodawasser, das auch in der leckeren Himbeersoda steckt, hat eigentlich nichts mit der chemischen Substanz Soda gemein, da es mit Natron versetzt ist. Im Volksmund werden Natron und Soda oft gleichgesetzt, woraus sich auch der Name des Getränks Soda ableitet. Blink Nummer 6. Erdöl hat eine einzigartige Karriere hinter sich. Doch heute suchen wir nach Alternativen. Es ist schon merkwürdig. Benzin und damit Erdöl sind in unserer Gesellschaft allgegenwärtig und doch so gut wie unsichtbar. Wann fing es eigentlich an, dass der Stoff in so riesigen Mengen verbraucht wurde? Die Substanz Erdöl ist an sich schon lange bekannt, doch die längste Zeit wurde sie hauptsächlich für medizinische Zwecke verwendet. So rieben sich zum Beispiel die Angehörigen einiger Indianerstämme damit ein, wenn sie Gliederschmerzen hatten. Das Erdöl begann schließlich seine Karriere nicht als Kraftstoff, sondern als Lichtquelle. Bis in die 1840er Jahre wurde Lampenöl vor allem aus Pottwalen gewonnen, doch die standen zu dieser Zeit kurz vor der Ausrottung. Eine Alternative musste her. Da passte es gut, dass der kanadische Arzt Abraham Geisner 1846 herausfand, dass ein besseres und sauberes Leichtöl auch aus Kohle hergestellt werden konnte. Auf diese Entdeckung folgte schon bald die Erkenntnis, dass Lampenöl auch aus Erdöl gewonnen werden kann. Das war der Startschuss für die kommerzielle Erdölförderung in den USA. Edwin L. Drake war der Erste, der ab 1859 in Titusville in Pennsylvania große industrielle Bohrungen durchführte und damit in die Geschichte einging. Heute, nach einer 150-jährigen Geschichte als Kraftstoff, geht das Erdöl langsam zur Neige und wir wissen inzwischen auch, dass es sich negativ auf Umwelt und Klima auswirkt. Die Menschheit befindet sich also wieder einmal auf der Suche nach einer Alternative. Eine spannende Möglichkeit, die bis heute allerdings noch weitgehend unerforscht ist, könnte Wasserstoffperoxid sein. Dieser Stoff enthält keinerlei Kohlenstoffe und zerfällt zu Wasser und Sauerstoff, wenn ihm bestimmte Salze hinzugefügt werden. Bei diesem Zerfall entsteht ein enorm heißer Dampf, mit dem zum Beispiel Turbinen betrieben werden können. Bereits Mitte der 1930er Jahre wurden U-Boote mit diesem Antrieb entwickelt, die sehr gut funktionierten. Sie setzten sich nur nicht durch, weil ihr Antrieb zu laut für die geheime U-Boot-Flotte des Deutschen Reiches war. Vielleicht können wir in der Zukunft statt stinkendem Benzin hygienisches Mundwasser tanken, denn auch darin sind 2% Wasserstoffperoxid enthalten. Blink Nummer 7. Chinin ist eine natürliche Malaria-Medizin, die mittlerweile auch synthetisch hergestellt wird. Was verbindet Friedrich Schiller, Albrecht Dürer, Oliver Cromwell, 7 von 8 deutschen Päpsten, Alexander den Großen und Tutanchamun? Sie starben alle an Malaria. Bei dieser Fiebererkrankung handelt es sich um eine der großen Geißeln der Menschheit, die früher ganze Landstriche dahin raffte. So war Malaria zum Beispiel auch ein Grund für den Untergang des antiken Griechenlands. Das Land beschloss im 5. Jahrhundert seine Flotte auszubauen und fällte dafür ziemlich viele Bäume. Sogar so viele, dass dort, wo vorher Wälder waren, Sümpfe entstanden, in denen sich die Malariamücken prächtig vermehrten. Aus den gleichen Gründen breitete sich Malaria auch im Römischen Reich aus. Die pontinischen Sümpfe südlich von Rom waren wegen ihrer Mückenschwärme so gefürchtet, dass Attila, der Hunnenkönig, womöglich ihretwegen kurz vor Rom plötzlich zum Rückzug blies. In Peru wurde schließlich Chinin als Mittel gegen die Krankheit entdeckt. Es kommt in der Rinde des China-Rindenbaums vor, der ursprünglich nur in den Anden wuchs. Von der dortigen Bevölkerung wurde die Rinde als Schmerz- und Betäubungsmittel genutzt. Sie kann aber auch Wehen befördern und in hoher Dosierung sogar einen Schwangerschaftsabbruch einleiten. Aber wie hilft Chinin bei Malaria? Um sich zu vermehren, muss sich der Malaria-Erreger im Blutstrom teilen und Chinin verhindert diesen Prozess. Das bedeutet allerdings auch, dass Chinin den Erreger nicht vollends vernichtet, sondern nur dafür sorgt, dass er sich nicht weiter ausbreitet. Kein Wunder, dass die Nachfrage nach China-Rinde enorm war. Selbst wenn man alle wild wachsenden China-Rindenbäume komplett geschält und damit getötet hätte, wäre die Menge nicht ausreichend gewesen, um alle Patienten zu behandeln. Der China-Rindenbaum wurde also schon bald zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor in Südamerika und nach einiger Zeit auch auf anderen Kontinenten angebaut. Bis es 1944 schließlich gelang, Chinin synthetisch herzustellen. Link Nummer 8. Penicillin ist eine der wichtigsten Entdeckungen für die Menschheit, doch seine Wirkung ist mittlerweile schon fast verspielt. Das Antibiotikum Penicillin war eine reine Zufallsentdeckung. Als der schottische Arzt Alexander Fleming im Sommer 1928 in den Urlaub fuhr, vergaß er eine Petrischale mit Bakterien in seinem Labor. Und als er zurückkam, machte er eine erstaunliche Entdeckung. Alle Bakterien in der Schale waren abgestorben. Nur der Pilz Penicillium notatum gedieh prächtig. Es stellte sich heraus, dass er einen Stoff produzierte, der die Bakterien abtötete. Die Entdeckung dieses wirksamen Mittels gegen Bakterien war eine Sensation, denn bakterielle Infektionen waren bis dahin eine der häufigsten Todesursachen. Die Pest, die im 14. Jahrhundert ein Drittel der europäischen Bevölkerung dahinraffte, wurde zum Beispiel durch Bakterien verursacht. Genauso wie die Syphilis, an der auch viele bekannte Persönlichkeiten wie zum Beispiel Heinrich Heine verstarben. Bis ins späte 19. Jahrhundert war es für Soldaten sogar wahrscheinlicher, an einer Infektionskrankheit zu sterben, als in einem Gefecht. Penicillin ist eine starke Waffe gegen Bakterien. Aber wie funktioniert es eigentlich? Um sich zu vermehren, brauchen Bakterien Enzyme. Das Penicillin macht diese Enzyme unschädlich, indem es sich an sie heftet. Doch leider entwickeln die Erreger auch schnell Resistenzen gegen das Penicillin, indem sie ihrerseits Enzyme bilden, die jenes unschädlich machen. Vor allem, wenn ein Antibiotikum unterdosiert wird, kann es passieren, dass Bakterien eine Resistenz entwickeln und diese an andere Menschen übertragen, sodass dieses bestimmte Antibiotikum bei ihnen nicht mehr wirksam ist. Vor dieser Gefahr warnte Fleming schon in seiner Nobelpreisrede im Jahr 1945, doch leider mit wenig Wirkung. Es werden so viele Antibiotika verschrieben und in der Tiermast verwendet, dass es heute Bakterien gibt, die gegen alle Antibiotika resistent sind. Penicillin ist ein unvorstellbar wertvolles Geschenk der Natur an die Menschheit. Aber durch Unvorsichtigkeit und Bequemlichkeit haben wir seine Wirkung schon fast ein für alle Mal verspielt. Link Nummer 9. Die Geschichte des Kautschuks erzählt von Ausbeutung und Gier. Kahuchu bedeutet auf Quechua, der Sprache südamerikanischer Ureinwohner aus dem Andenraum, so viel wie der Baum weint. Der Kautschuk, der aus diesen Baumtränen gewonnen wird, hat jedoch leider nicht nur die Bäume zum Weinen gebracht. Ritzt man die Rinde des als Hevea brasiliensis bezeichneten Kautschukbaumes an, produziert er eine milchige Flüssigkeit, die die Wunde schließt und das Eindringen von Bakterien verhindert. Diese Flüssigkeit kann sehr vielseitig verwendet werden. Das wussten auch die Bewohner Südamerikas, die mit Hilfe von Vulkanisation aus Kautschuk zum Beispiel elastische Gummibälle für Ballspiele herstellten, ihre Kleidung wasserdicht machten und sogar ihre Füße hineintunkten, um hautenge Gummistiefel zu erhalten. Wie alles Wertvolle, was die europäischen Entdecker in Amerika vorfanden, wurden auch die Kautschukvorräte von ihnen gnadenlos geplündert. Mit dem späteren Aufkommen der Automobile wurde der Kautschuk vor allem für Autoreifen verwendet. Der US-amerikanische Chemiker Charles Goodyear entwickelte ein Verfahren, mit dem Kautschuk besonders widerstandsfähig gemacht wird, und der schottische Arzt John Boyd Dunlop erfand 1887 den luftgefüllten Reifen aus Naturkautschuk. Außer von Bäumen kann Kautschuk auch noch aus bestimmten Lianen gewonnen werden, die massenhaft in afrikanischen Wäldern wachsen. Und auch dort wurden die Vorkommen gnadenlos ausgebeutet. Es kam zum sogenannten Kongo-Gräuel unter der Aufsicht des gierigen belgischen Königshauses. Dabei wurden den Einheimischen unerfüllbare Kautschukquoten aufgezwungen. Wer sich dagegen auflehnte, wurde erschossen. Und damit nicht genug. Anschließend wurde dem Getöteten die Hand abgehackt und bei der belgischen Kolonialbehörde vorgelegt, als Beweis dafür, dass die verschossene Kugel nicht vergeudet war. Wir sehen also, dass die Entdeckung und Entwicklung chemischer Stoffe das Schicksal ganzer Regionen beeinflussen können. Link Nummer 10. Ammoniak ist ein Januskopf. Es schenkt Leben und bringt massenhaft Tod. Ammoniak ist die chemische Verbindung von Stickstoff und Wasserstoff. Was zunächst relativ unspektakulär klingt, hat unser Leben verändert wie sonst kaum eine andere Substanz. Ammoniak ist der zentrale Stoff, aus dem Düngemittel bestehen und damit für eine Revolution in der Landwirtschaft verantwortlich. Denn spätestens zum Ende des 19. Jahrhunderts stieß die Landwirtschaft in Deutschland und Europa an ihre Grenzen. Die Bevölkerung wuchs immer weiter und die landwirtschaftliche Produktion kam nicht mehr hinterher. Das lag vor allem daran, dass die Böden, die bis dahin nur mit Exkrementen gedüngt wurden, ausgelaugt waren und ihnen Stickstoff fehlte. Als geeigneter Stickstofflieferant wurde zuerst Salpeter entdeckt. Doch der kam in der Natur nur in der südamerikanischen Atacama-Wüste vor. Die beiden Chemiker Fritz Haber und Karl Bosch entwickelten zu Beginn des 20. Jahrhunderts gemeinsam mit ihrem Team das Haber-Bosch-Verfahren, in dem Ammoniak und Salpeter synthetisch hergestellt werden konnten. 1913 ging die erste Großanlage in Berlin in Betrieb und setzte eine richtige Lawine in Bewegung. Heute stammen ca. 40% des Stickstoffs, den Menschen über die Nahrung aufnehmen, aus Reaktionen des Haber-Bosch-Verfahrens. Ammoniak ist also für viele Menschen eine Lebensgrundlage. Außerdem ist er zentral für die Herstellung von Munition, wo er in Salpetersäure umgewandelt wird. Der Erste Weltkrieg dauerte zum Beispiel nur so lange an, weil Deutschland die Möglichkeit besaß, Ammoniak herzustellen. Ohne diese Produktion hätten die Munitionsvorräte höchstens für ein halbes Jahr Krieg ausgereicht. Fritz Haber war dabei eine sehr umstrittene Galionsfigur der Chemiemacht Deutschland, die 1913 fast 85% aller chemischen Produkte weltweit herstellte. Er setzte sein Wissen und seine Autorität auch ein, um den Einsatz von Giftgasen im Ersten Weltkrieg massiv voranzutreiben, was zu einem chemischen Wettrüsten und ca. 90.000 grausamen Todesopfern führte. Seine Frau konnte mit dieser Tatsache nicht leben und beging wenige Tage nach dem ersten Giftgaseinsatz Selbstmord. Fritz Haber jedoch nahm 1918 ungerührt den Nobelpreis für Chemie an. Link Nummer 11. Die Antibabypille trotzte großen gesellschaftlichen Widerständen. Im Gegensatz zu Kaffee, Düngemittel oder Gummi waren die Vorteile der Antibabypille gesellschaftlich sehr umstritten. Trotz großer gesellschaftlicher Widerstände wurde sie aber entwickelt. Da es für die Forschung zur Empfängnisverhütung niemals öffentliche Gelder gab, wurde die Entwicklung der Pille von Einzelpersonen finanziert und vorangetrieben, die teilweise unabhängig voneinander arbeiteten. Den ersten Schritt unternahm dabei der österreichische Mediziner Ludwig Haberland. Er schaffte es im Jahr 1919, Schwangerschaften bei Ratten zu verhindern, indem er ihnen bestimmte Hormone gab. Die Idee einer Pille zur Verhütung für Frauen entstand aber erst viele Jahre später. Die US-amerikanische Krankenschwester und Frauenrechtlerin Margaret Sanger und ihre reiche Mitstreiterin Catherine McCormick beauftragten 1953 den Chemiker Gregory Pincus mit der Entwicklung der Pille. Erstaunlicherweise ging es den beiden dabei gar nicht um die Rechte der Frauen. Sie waren vielmehr daran interessiert, schlechtes Erbgut auszumerzen. Pincus erfuhr von Norethisteron, einem künstlichen Hormon, das eine Schwangerschaft vortäuscht, und entwickelte daraus die erste Antibabypille. Die gesellschaftlichen Widerstände waren und blieben jedoch enorm. Schon Ludwig Haberland nahm sich 1932 das Leben, da er massiv von Seiten der Politik und der Kirche angefeindet wurde. Die katholische Kirche lehnte die Pille 1968 mit einer Enzyklika von Papst Paul VI. Gänzlich ab und ist von dieser Position auch bis heute nicht abgerückt. In den USA durfte die Pille zunächst weder verschrieben noch verkauft werden. Es war sogar illegal, auch nur Informationen über sie weiterzugeben, weshalb die Forschung vorübergehend nach Puerto Rico verlegt wurde. 1960 kam die Pille jedoch in den USA auf den Markt und legte damit einen wichtigen Grundpfeiler für die sexuelle Revolution und die Selbstbestimmung der Frau. Die Pille ist bis heute umstritten, was vielleicht auch einer der Gründe dafür ist, dass keiner der beteiligten Forscher jemals einen Nobelpreis dafür erhielt. Blink Nummer 12. Zucker spielte eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des Freihandels und der Globalisierung. Zucker hat heute keinen guten Ruf. Wir denken da vor allem an Karies und Übergewicht. Vor wenigen Jahrhunderten waren die Menschen da allerdings noch ganz anderer Meinung. Als sich der Zucker in Europa verbreitete, galt er als besonders luxuriöse Delikatesse, die sich nur die Reichen und Mächtigen leisten konnten. Dabei spielte er auch als Statussymbol eine wichtige Rolle. 1226 gab zum Beispiel Heinrich III. Von England den Auftrag, 3 Pfund Zucker aus Alexandria für die königliche Küche zu besorgen, falls diese Menge überhaupt aufzutreiben sei. Nur wenige Jahrzehnte später, zum Ende des 13. Jahrhunderts, wurden an seinem Hof schon über 1500 Kilogramm Zucker jährlich verbraucht. Tendenz steigend. Ein großer Teil des Zuckers wurde mit Mandeln und Rosenwasser zum Marzipan vermischt, mit dem fantasievolle, essbare Dekorationen gestaltet wurden. Außerdem galt Zucker zu dieser Zeit auch noch als Heilmittel und wurde zum Beispiel gegen Katarrh, eine Entzündung der Atemorgane, verwendet. Kein Wunder, dass die Nachfrage nach Zucker stetig anstieg. Schon bald entwickelte sich eine riesige Zuckerindustrie, bei der vor allem die karibischen Zuckerinseln mit riesigen Plantagen überzogen wurden. Die erste Massenproduktion war geboren. Dadurch fielen die Zuckerpreise und plötzlich konnten sich auch die unteren Schichten das weiße Gold leisten, was wiederum zu einer Explosion in der Nachfrage führte. Die Massenproduktion des Zuckers hatte auch politische Auswirkungen, die vor allem im merkantilistisch organisierten England deutlich wurden. Der Merkantilismus geht davon aus, dass die Nachfrage für jedes Produkt mehr oder weniger konstant bleibt und dass deswegen der heimische Markt mit hohen Zöllen und Importgebühren vor fremden Produkten geschützt werden müsse. Mit der plötzlichen riesigen Nachfrage nach Zucker passte die Theorie nicht mehr zur Realität. Die Gegner des Merkantilismus setzten sich hingegen für den Freihandel ein. Sie waren überzeugt, dass ein höherer Konsum die Preise senken und die Produktion noch weiter ankurbeln würde. Diese Sichtweise setzte sich schließlich durch und mit ihr begann die Globalisierung an Fahrt aufzunehmen. Vielen Dank, dass du dir die Blinks zu Von Alkohol bis Zucker von Christian Mehr angehört hast. Die Kernaussage dieses Buches ist: Die Geschicke der Welt werden nicht nur von den Reichen und Mächtigen gelenkt. Oftmals sind es chemische Verbindungen, die den Lauf der Geschichte bestimmen. Von Alkohol bis Zucker gibt es zahllose Substanzen, deren Geschichte eng mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft verflochten ist und unser Alltagsleben bis heute prägt. Und wie immer gilt, wir sind natürlich gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit Von Alkohol bis Zucker als Betreff und sag uns, was du denkst.